Da hatte Hansen nach dem ersten Buch, da haben sie gesagt, da fühlt man sich wie ein Drachentöter. Man hat gekämpft, geblutet, Schreibblockaden überwunden und das Biest dann endlich erledigt. Jetzt ist der zweite Roman fertig, Mittagsstunde. Welche Monster mussten sie denn diesmal bezwingen, um damit fertig zu werden?
Ja, scheinbar hatte das Monster doch noch einige Köpfe mehr, die ich vorher nicht entdeckt hatte. Es lebte jedenfalls, habe ich festgestellt. Also das, was man sich so vorstellt, dass das zweite Buch doch irgendwie einfacher sein müsste, das erweist sich wahrscheinlich bei jedem als Trugschluss. Jedenfalls hört man das immer von allen Leuten, die mehr als ein Buch geschrieben haben, dass sie sagen, das zweite ist hart. Und ich habe es ja jetzt erlebt und ich kann es bestätigen, das zweite ist echt hart.
Wobei viele ja auch sagen, gerade das zweite, das sei das Allerschwerste. Mhm. Daniel Kehlmann hat das gesagt, nachdem er ganz viele erfolgreiche Romane hatte. Am stolzesten sei er doch auf sein zweites Buch, weil er nie geglaubt hätte, damit fertig zu werden. Gab es diese Momente auch, wo Sie dachten, das wird nichts mehr?
Ja, die gab es. Davon gab es wirklich einige. Und deswegen kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass es noch mal schlimmer werden könnte als beim zweiten. Aber ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass wahrscheinlich immer das aktuelle Buch, also das, an dem man schreibt, das Schlimmste ist. Deswegen möglicherweise ist das dritte dann auch nicht weniger schlimm. Aber das zweite ist tatsächlich so, man muss kapieren, dass einem das erste weniger beibringt, als man dachte und weniger hilft. Und zwar vollkommen egal, ob es ein Erfolg ist oder ein Misserfolg, glaube ich. Also meins war nun ein sehr großer Erfolg und dann werde ich oft gefragt, ob das nun ein großer Druck gewesen sei. Und ich glaube, wenn es ein Misserfolg gewesen wäre, wäre der Druck mindestens genauso stark gewesen. Also das ist davon unabhängig. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass man wieder von Null anfangen muss, ganz bei Null. Und das zu verstehen und zu sagen, ich muss das alles ausblenden, das hat bei mir eine ganze Weile gedauert.
Aber gibt es nicht doch ein bisschen Sicherheit, wenn man merkt, ja, ich kann schreiben, ja, es gibt die Leser, denn ihr erster Roman, der war ja nicht nur ein Erfolg, der war ja ein Riesenerfolg. 500.000 verkaufte Exemplare und mehr, schon die ersten Preise, den Preis als Lieblingsbuch des deutschen Buchhandels. Also da muss man doch eigentlich mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rangehen und an den Schreibtisch sich setzen und sagen, ja, also schreiben kann ich schon mal.
Wenn das so wäre, dann hätte ich es wirklich einfacher gehabt. Aber ich glaube, es gibt eine Form von Selbstzweifel, die ist komplett immun gegen Erfolg oder gegen Dinge, die man erreicht hat, weil man ja bei jedem Buch wieder bei Null anfängt und man weiß nicht genau, wo es hingeht. Also so ein Buch entsteht ja wirklich tatsächlich beim Schreiben erst. Und die Tatsache, dass eins gelungen war oder fertig geworden war, das hat mich zwar manchmal ein bisschen gestützt, dass ich dachte, okay, du hast schon mal eins fertig gekriegt, das könntest du jetzt nochmal schaffen, das hat vielleicht ein bisschen geholfen, aber dass das erste ein Erfolg war, hieß für mich beim zweiten überhaupt nichts. Es hieß nur, das war ein anderer Stoff, das war ein ganz anderes Thema, ein anderer Ton und das bedeutet gar nicht, dass das zweite nochmal gelungen. Und es gibt sehr viele One-Hit-Wonders, auch in der Literatur und die habe ich mir natürlich alle reingezogen, als ich da in meiner Schreibkrise war, dachte ich, oh, gibt schon einige Autoren, von denen man einmal was hört und dann nicht wieder und das kann einem Angst machen, aber auch das muss man ausblenden. Es geht nur die ganz, ganz große Ausblende und dann schreibt man sich mühsam wieder voran.
Also diese Zweifel, die brauchen Sie auch manchmal immer zur Selbstvergewisserung?
Ach, ich würde mir oft wünschen, ich bräuchte sie nicht. Ich lieb sie nicht unbedingt, ich könnte auch ganz gut mal ohne sie, aber ich fürchte, das ist so eine Typgeschichte. Die Zweifel hat man oder nicht, die gehören zu mir, glaube ich, und die werde ich wohl auch behalten.
Zu dem zweiten Buch, zu der Arbeit an dem zweiten Buch, zählte ja auch ein Umzug. Eine Rückkehr in die alte Heimat, nach Schobel, ein Stadtteil von Husum. In Husum sind Sie damals auch zur Schule gegangen, das heißt, gute Erinnerung an die Kindheit, dass Sie dorthin zurück wollten?
Ja, ich bin ja nicht wieder in mein Dorf zurückgezogen. Und das würde ich auch niemandem raten. Ich glaube, wenn man so eine Dorfkindheit erlebt hat, dann muss man erstmal eine Zeit lang weg. Oder jedenfalls, wenn man nicht gleich sagt, das ist mein Leben. Also ich wollte gerne eine Zeit lang weg. Und das war auch gut, jetzt wiederzukommen und so ähnlich wieder anzufangen. Das ist in Ordnung. Wieder in dieses Heimatdorf zurück, das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ich bin da jetzt ganz in der Gegend. Und Nordfriesland, diese Landschaft und die Leute auch da, das liegt mir einfach.
Ihr Heimatdorf ist Högel, heute 463 Einwohner in der Nähe von Bredstedt. Mhm. Sind Sie dort noch manchmal? Haben Sie dort noch Familie?
Da bin ich noch ganz oft. Meine Mutter lebt da noch und mein Bruder und unsere Firma, also die Firma meines Vaters, die mein Bruder übernommen hat, die ist da noch. Also ich bin noch regelmäßig in Högel und ich mag das auch immer noch sehr. Nur da wieder zu wohnen, das wäre mir dann doch zu eng.
Sie sind damals in Husum allerdings zur Schule gegangen, als eines von ganz wenigen Landkindern. Und Sie haben gesagt, Sie hatten immer das Gefühl auf dieser Schule, Sie müssten sich besonders anstrengen, als plattdeutsch sprechendes Handwerkerkind, um dort wirklich ankommen zu können. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in Ihrem Roman wieder, über den wir gleich sprechen werden in Mittagsstunde. Aber dieses Gefühl, vom Dorf in die Großstadt Husum zu kommen, wie hat Sie das geprägt?
Das war für uns wenige, die es damals machten. Also meine Freundin war noch dabei und ein weiterer Mitschüler war auch noch dabei. Das war für uns schon ein ganz schön großer Schritt. Das waren eigentlich knapp 30 Kilometer, 25 glaube ich eigentlich nur. Aber für uns war das ein großer Schritt, weil es bedeutete, dass wir auch mit den meisten unserer Grundschulkameraden nicht mehr auf einer Schule waren, dass wir einen langen Busweg hatten. Anfangs gab es noch nicht mal einen Bus. Unsere Eltern mussten uns dann nach Bredstedt fahren, von dort mit dem Zug, dann nach Husum. Das war echt beschwerlich und das war schon ein großer Schritt und aus irgendeinem Grund wollte ich das unbedingt.
Und Sie haben es nicht bereut dann?
Nein.
Sie waren auf dem Theodor-Storm-Gymnasium, da haben Sie kürzlich auch noch einmal einen Festvortrag gehalten und sich an die alten Zeiten erinnert und gesagt, Sie waren in der Schule wie ein knurrendes Kaninchen. Das müssen Sie erklären.
Das ist jetzt etwas verkürzt. Ich habe das, was die Lehrer machen müssen, damit verglichen, was ich mal machen musste mit unseren Kaninchen. Ich musste mal einem kranken Kaninchen Salbe ins Auge reiben, weil es eine Entzündung hatte. Und das Kaninchen hat sich das nicht gefallen lassen, weil es nicht kapiert hat, dass es wichtig war und nötig war. Und ich hatte das Gefühl manchmal, dass Lehrer das auch müssen, einem Zwergkaninchen Salbe ins Auge reiben. Denn die Schüler halten auch nicht immer still. Und ich war auch nicht unbedingt eine Schülerin, die alles jetzt artig und schnell aufgesogen hat, sondern ich habe auch sehr viele Sachen einfach vertorft. Ich war jetzt so eine relativ unauffällige Schülerin, glaube ich. Aber ich kam klar und das hat für mich ja gereicht. Also ich kam auf dieser Schule zurecht und ich fühlte mich da wohl.
Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie sagten, Sie möchten auf dieses Gymnasium?
Na, sie hätten sich schon gewünscht, ich mache vielleicht erstmal Realschule und dann gehe ich nach der 10. Dann hätten sie es einfacher gehabt. Aber sie haben es dann doch relativ schnell akzeptiert und ja auch sehr unterstützt. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar, denn das war schon ein Opfer.
Hätte es in Högl auch eine Dorfschule gegeben, auf die Sie hätten gehen können? Oder waren Sie dort vielleicht sogar auf der Grundschule?
Ja, die ersten 4 Jahre war ich in Högl wirklich auf der Grundschule. Die gab es dann noch. Meine Schwester ist dann schon nicht mehr in Högl auf die Grundschule gegangen, glaube ich. Mein Bruder noch die ersten 2 Jahre. Die wurde dann wirklich auch geschlossen, wie in meinem Roman auch. Ja.
In Ihrem Roman, genau, Mittagsstunde, gibt es ja auch ein Dorf. Das Dorf ist, könnte man sagen, Brinkebüll heißt es, eigentlich die Hauptfigur, oder?
Ich finde ja. Mhm.
Und in diesem Brinkebüll gibt es eben auch, Sie haben es gesagt, eine Dorfschule, wo ein Lehrer dabei ist, Christian Steensen, der genau nach diesen Schülern sucht, die wenigen, die man dann vielleicht doch einmal auf die große Schule schicken kann. Viele gibt es nicht, aber die, die es gibt, die haben nicht mal einen Bus, die haben einen Kartoffelroder, mit dem sie hinfahren. Was ist ein Kartoffelroder?
Eine Erntemaschine ist das eigentlich. Ich habe dieses Bild des Kartoffelroders einfach genommen, weil ich dachte, naja, da standen diese kleinen Kinder da mit ihren Kapuzen auf der Geest und die Eltern haben vielleicht wie so kleine Saatkartoffeln gedacht, naja, steck die mal in die Erde und mal gucken, was draus wird. Vielleicht wächst ja was dann.
Bei den beiden, die dort fahren, Ingvar Feddersen und Gönke Boysen, sind die beiden einzigen, die es von dieser Dorfschule schaffen, auf das große Gymnasium zu kommen, sind die Eltern ja zunächst nicht so glücklich darüber. Sie schauen eher etwas abfällig darauf. Sind das auch Erfahrungen, die sie vielleicht bei Freundinnen und Klassenkameraden gemacht haben?
Ja, es gab schon sowas wie eine gewisse Skepsis dieser hohen Schule gegenüber, weil es natürlich auch was mit Entfremdung zu tun hat. In dem Moment, wo man sagt, jetzt geht man aufs Gymnasium, dann vielleicht sogar noch sagt, man will studieren, ist man schon eine Weile weg oder ein ganzes Stück weg von dem Dorfleben oder von dem, was die meisten Leute im Dorf machen. Und man wird sich seinen Beruf dann nicht im Dorf suchen, sondern man wird auf jeden Fall weggehen. Also es ist ein bisschen das Ticket nach draußen. Und das wissen natürlich die Eltern auch. Und heute ist es anders. Heute ist das relativ üblich, dass Kinder aus dem Dorf auch aufs Gymnasium gehen. Da ist kein Unterschied mehr, ob man nun in der Stadt aufwächst oder auf dem Land. Aber das hat sich in diesen letzten 30 Jahren sehr verändert und das ist auch gut so, finde ich.
Und das ist das Thema Ihres Buches, das Verändern des Dorflebens, vielleicht auch das Verschwinden eines Dorflebens, wie Sie es als Kind noch gekannt haben. Von 1965 bis heute spielt Ihr Buch und beginnt ja gleich mit dem Weltuntergang in diesem Dorf, mehrfachen Weltuntergang.
Ja, sie geht ständig unter die Welt. Für meine Figur Marit Feddersen, die ein bisschen verrückt ist, nicht ganz, aber so halb verrückt. Und für Marit geht die Welt tatsächlich unter, weil so viele Dinge verschwinden, die ihr wichtig sind. Die Störche kommen nicht wieder und plötzlich sind die Stichlinge tot. Die schwimmen dann kiel oben in Mergelschacht oder die Bäume werden gefällt, die Ulmen sterben. Und sie sieht das alles als Vorzeichen einer großen Katastrophe. Also sie glaubt, dass der Weltuntergang bevorsteht. Das glaubt sie auch deswegen, weil sie zufällig so ein Heft der Zeugen Jehovas gefunden hat, wo das drinsteht, der bevorstehende Weltuntergang. Und sie verbindet diese Sachen und geht dann immer durchs Dorf in ihren Klapperlatschen und sagt schon mal Bescheid, der Welt geht unter.
Ist sie die Einzige vielleicht, die die Zeichen der Zeit dann doch richtig erkennt? Man kann natürlich über sie lachen, aber es ist ja tatsächlich etwas, was untergeht, nämlich das Dorfleben, so wie man es kannte.
Sie ist eine der Ersten, die es erkennt. Und zwar deswegen, weil Marit Feddersen ja auch ein bisschen ist wie die Pflanzen und die Tiere, um die sie dann nachher trauert. Sie ist auch ein Mensch, der sich sehr versteckt. Also sie ist die Meisterin des Verschwindens. Sie verschwindet einen großen Teil des Tages, versteckt sich hinter irgendwelchen Hecken oder in irgendwelchen Gräben oder auf dem Hochsitz oder in irgendeinem Gerstenfeld. Und der Lebensraum der Tiere und Pflanzen, die sie vermisst, ist auch ihr Lebensraum. Und der wird für sie auch immer kleiner und enger. Und sie stirbt eigentlich mit aus.
Und es beginnt mit einer großen Aktion, einer Flurbereinigung, die damals in den 1960er, 70er Jahren auf den Dörfern durchgeführt wurde. Das heißt also, das Dorf wurde, die Straßen wurden begradigt, die Felder wurden neu verteilt. Damals ja eigentlich, um die Dörfer zu retten, oder?
Ja, eigentlich war das der Auftakt zur Moderne, ne, zur modernen Landwirtschaft. Und man hat an diesen Fortschritt sehr geglaubt und auch auf ihn gehofft natürlich und das deswegen gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es eine große Alternative dazu gegeben hätte. Nur die Wucht, mit der man es gemacht hat, die war etwas zu heftig, glaube ich, zu groß. Und ich finde, dass das Wort Flurbereinigung schon ein bisschen was sagt über die Haltung, mit der man es damals gemacht hat. Man hat wohl wirklich geglaubt, man könnte die Natur korrigieren oder müsste sie korrigieren und sozusagen berichtigen, ne? Und das sehen wir heute anders. Heute glauben wir, wir machen das alles im Einklang mit der Natur. Und damals war es, glaube ich, eher so ein Kampf dagegen und vielleicht die Hoffnung, die Natur besiegen zu können.
Weil es für die Bauern damals auch noch schwerer war, ums Überleben zu kämpfen, weil sie täglich quasi mit der Natur im Einklang leben mussten, um zu überleben?
Ja, es war auf den Geestdörfern kein einfaches Leben für Bauern. Es war kein guter Boden, es waren keine großen Bauern, sondern es waren Bauern, denen es nicht besonders gut ging.
Und diese Bauern kämpfen bis zum Schluss und man kann ihnen dabei zusehen, wie sie nach und nach resignieren, wie sie nach und nach aufgeben. Ein einziger Paule Bahnsen, der schafft es, weil er Felder aufkauft, weil er zum einzigen Großbauern wird. Die anderen halten aber trotzdem tapfer durch. Ist das vielleicht auch der Menschenschlag, der dann doch so verwurzelt ist, dass er weitermacht?
Das glaube ich, ja. Also dieses Wachsen oder Weichen, das wir heute in der Landwirtschaft als selbstverständlich ansehen, das hat damals angefangen, glaube ich, dieses Prinzip. Und natürlich versucht jeder Bauer, so lange durchzuhalten, wie er kann, weil das kein Beruf ist wie jeder andere. Man ist als Bauer ja Teil dieses Landes tatsächlich. Man lebt nicht nur auf dem Land, sondern von dem Land. Und das ist eine Sache, die man, wenn man nicht bäuerlich aufgewachsen ist, vielleicht nicht versteht, wie viel passieren muss, bevor ein Bauer sagt, ich höre auf.
Was ja für ganz viele auf dem Dorf gilt, nicht nur für die Bauern. Es gibt auch Frau Kopmann, ein sprechender Name, denn sie hat natürlich den Kaufmannsladen.
Ja, sie heißt Dora Kopmann, also sie heißt natürlich eigentlich anders, aber sie wird nur so genannt, ne? Dora Kopmann.
Weil auf dem Dorf ja jeder auch seinen eigenen Spitznamen hat,
ja, das stimmt.
Den man meistens aber selber nicht kennt, schreiben Sie?
Oft, jedenfalls wenn es einer ist, der nicht so ganz schmeichelhaft ist, dann kennt man ihn nicht.
Kennen Sie Ihren Namen von damals aus Högl?
Ja, ich kenne den. Niemand hat mich in Högl Dörte Hansen genannt. Ich heiße bei allen Dörte Schlosser, weil mein Vater die Landmaschinenfirma hatte. Also ich bin Dörte Schlosser. Was ich sonst noch für Namen hatte oder habe, das weiß ich nicht. Aber wir sind Schlossers. Wir sind nicht Hansens, sondern Schlossers.
Eine Landmaschinenwerkstatt gibt es auch in Ihrem Roman. Mhm. Überhaupt könnte man ja denken, Sie kommen aus einem kleinen Dorf. Högl, Brinkebüll ist ein kleines Dorf. Das war die Vorlage. Ist das so? Werden sich viele Brinkebüller oder viele Högler wiedererkennen in den Brinkebüllern?
Ich denke, es werden sich viele Geestbewohner wiederfinden. Also Brinkebüll ist ja wirklich ein fiktives Dorf. Wir hatten zum Beispiel keine Kirche, keine Mühle, auch keinen Mühlenteich. Und das ist ein fiktives Dorf, aber es hat sehr viel Ähnlichkeit mit real existierenden Geestdörfern. Und zwar nicht nur mit Högl, sondern mit vielen drumherum. Also ich habe mir tatsächlich ein Geestdorf gebaut und da hat es mir geholfen, dass ich eins kannte.
Aber es gibt keine direkten Vorbilder für Frau Kopmann, für Ole für Söhnke Kröger.
Nein, das Einzige, wo es ein bisschen Vorbild gibt, ist Gönke Beusen. Da konnte ich ein bisschen was von mir mogeln, aber auch wirklich nur ein bisschen. Also sie ist auch nur wirklich in leichten Zügen, so wie ich. Also die Gönke Beusen hat zum Beispiel ein sehr bösartiges Pony, die Bestie. Und das war meins auch. Also es sah sehr niedlich aus, aber es war wirklich, hatte einen sehr schlechten Charakter, mein Pony. Leider.
Und Gönke Beusen ist die Tochter vom Bäcker Beusen. Mhm. Und sie ist ein Mädchen, das sich durch Bücher eine ganz neue Welt erschließt, die eigentlich selbst beim Verkaufen, selbst beim Ponyreiten, glaube ich, immer ein Buch in der Hand zu haben scheint. Sind das auch Sie?
In der Ausprägung war ich das bestimmt nicht. Ich habe auch gelesen, wie verrückt. Aber ich weiß nicht, wenn es wenn es damals schon Handys gegeben hätte oder ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, ob ich dann so viel gelesen hätte. Das war damals auch so ein bisschen, doch, ich habe auch viel an meiner Turnstange geturnt, das habe ich auch. Aber Doch, Lesen war schon sehr, sehr wichtig. Aber nicht in dem Maß wie Gönke Beusen, die wirklich ja in so eine, in die Schule rennt, wie in die Notaufnahme einer Klinik. Und die das wirklich rettet, dieses Lesen können und dieses Lernen dürfen in der Schule und so weiter. Also die ist einfach ein sehr einsamer Mensch und auch, glaube ich, ja, vielleicht so ein hochbegabter Mensch, der wirklich unbedingt aus diesem Dorf raus muss, ganz schnell an irgendeine Universität, weil sie sonst wirklich da nicht überlebt hätte. Und das erkennt dieser Dorflehrer. Und so war es bei mir nicht. Ich war nicht so schlau wie Gönke Beusen, ich war auch nicht so einsam.
Eine Karriere als Turnerin scheiterte dann ja, weil sie Nadja Comaneci im Fernsehen sahen, ja, und dachten, so gut werde ich leider nie.
Das war eine Ernüchterung in 58 Sekunden tatsächlich, diese 10,0 Kühe von Nadja Comaneci. Ich hatte bis dahin ganz gute Hoffnung, weil ich innerhalb von Högl, sagen wir mal, zu den 5 Besten bestimmt gehörte an der Reckstange und dachte, Mensch, da ist noch alles drin, aber spätestens nach der Kür war dann klar, ach, such dir was anderes.
Ach, sie hätten es noch zur 7. Besten aus Husum bringen können mit ein bisschen Übung.
Ja, vielleicht, hätte ich hart trainiert vielleicht, ja, aber ich war dann so ein bisschen entmutigt.
Lass uns doch einmal in diese Dorfschule schauen. Lehrer Steensen, das haben wir bereits erzählt, hatte auf der einen Seite ein gutes Auge für die Kinder, hat versucht, sie zu fördern, jedem nach seinen Talenten, ja, auch Schüler, die vielleicht nicht so intelligent waren, hat er dann eben mehr mit Gartenarbeit beschäftigt, damit sie was Praktisches lernen. Er hatte natürlich auch noch ganz andere Methoden, also dass bei ihm geschlagen wurde, geschrien wurde, das gehörte auch ganz selbstverständlich mit dazu. Das heißt, vom Lehrplan, von moderner Pädagogik hielt er eigentlich gar nichts.
Nein, das kann man so sagen. Steensen wollte diesen ganzen Kram nicht mitmachen. Und wenn er schon sowas hört wie Sachkunde und Heimatkunde soll wegfallen, das ist für ihn schon undenkbar. Das spielt er nicht mit. Er ist so ein Lehrer vom alten Schlag, aber er ist, auf der einen Seite ist er sehr aufgeschlossen dem Modernen gegenüber. Also er will zum Beispiel auf jeden Fall das Plattdeutsche ausrotten, weil er der Meinung ist, dass es ein Hemmnis jeder Bildung ist. Aber er sieht eben auch mit großer Skepsis, was da in diesem Dorf passiert. Er ist auch einer derjenigen, die relativ früh merken, dass das nicht alles gut ist, was sie da machen mit der Flurbereinigung zum Beispiel.
Er will das Plattdeutsche ausrotten, aber wenn er denn flucht, dann verfällt er doch immer wieder ins Platt. Eignet sich das so gut zum Fluchen?
Ja, das könnte sein. Vor allem liegt es aber daran, dass Steensen selbst wohl auch ein Dorfjunge ist, der sich das hart erarbeiten musste mit seiner Bildung, der auch an das richtige R ganz lange ran musste und das üben musste, bis es saß, bis er nicht mehr sagte und so weiter. Also man sieht in ihm noch so ein bisschen seine eigene Bildungskarriere.
Ihnen hört man das rollende R jetzt auch nicht an. Mhm. Dabei sprechen Sie Plattdeutsch zu Hause auch immer noch. Mhm. Das ist Ihnen also wichtig, dass das Plattdeutsche, anders als Steensen es will, nicht ausstirbt.
Für mich ist das eine Sprache, die ich sehr gern habe und die ich nicht aufgeben möchte. Und ich bin ganz dankbar, dass meine Eltern sich nicht haben überreden lassen, es aufzugeben. Es gab tatsächlich diese Versuche, den Eltern das auszutreiben und zu sagen, tun Sie Ihren Kindern das nicht an. Und viele haben auch darauf gehört, natürlich in bester Absicht. Und die haben dann mit ihren Kindern angefangen, Hochdeutsch zu sprechen. Und das waren merkwürdige Situationen. Die Eltern sprechen untereinander immer platt und mit den Kindern schalteten sie dann immer um in eine Art Hochdeutsch. Und unterm Strich haben sie damit nicht immer ihren Kindern einen Gefallen getan. Also wir haben es dann in der Schule ja auch gelernt oder vielleicht auch schon vor der Schule, weil der Sohn des Lehrers auch neben uns wohnte. Also man konnte das lernen. Und ja, jetzt klappt es einigermaßen mit dem Hochdeutschen.
Aber das Plattdeutsche wird ja immer seltener. Man hat das Gefühl, es droht tatsächlich auszusterben.
Ja, aber Totgesagte leben länger. Ich habe das Gefühl, dass diese Sorge um das Plattdeutsche, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber in Nordfriesland, da ist es noch relativ lebendig und auch mittlerweile wieder ganz angesagt. Es war eine Zeit lang ja sehr peinlich und das ist es nicht mehr. Jetzt ist es fast ein bisschen ins Gegenteil gekippt. Jetzt ist es so ein bisschen der Panda-Bär unter den Sprachen. Das gefällt mir auch nicht so gut, dass es immer so als drollig und niedlich angesehen wird und dass man nicht platt sprechen kann, ohne irgendeinen Kommentar zu bekommen. Entweder, oh Gott, diese alte schreckliche Sprache, lassen Sie das doch, oder ach Gott, ist das süß, können Sie noch mal was sagen? Und das ist beides nicht so gut. Also ich wünsche mir da so eine Natürlichkeit oder einfach zu sagen, ja, wir sprechen platt, Punkt.
Oder Sie beschreiben das dann einer Figur in Ihrem Roman auch ganz schlimm, wenn jemand sagt, naja, ich kann es ja verstehen, nur nicht sprechen.
Das ist der Klassiker. Das hört man als plattdeutsch sprechender Mensch sehr häufig. Auch mit so einem Bedauern, dass Sie sagen, ja, meine Oma konnte das noch. Und das kann ich auch alles verstehen und das höre ich mir auch gerne an. Aber dann kommt meistens so eine Top 10 der Lieblingsausdrücke Plattdeutsch. Dann kommen Hulbessen oder irgendwelche so Wörter, die kein plattdeutscher Native jemals verwenden würde, dann wird's ein bisschen folkloristisch und da steige ich dann meistens aus.
Sowas wie tüdelig oder Schiedbüdel.
Schiedbüdel, Tüdelbüdel und so, was ich jetzt nie sagen würde zum Beispiel.
In Ihrem Buch kommt aber auch viel platt vor. Was wären denn Ihre Lieblingswörter? Oder ist das eine Frage, die man lieber gar nicht stellen sollte?
Es gibt ein paar Wörter, die tatsächlich ganz kostbar sind. Es gibt ein Wort, das heißt Cave. Und Cave bedeutet sowas wie überdrüssig oder eine Arbeit, die schwer ist und auch mühsam ist. Das ist ganz schwer übersetzbar, das Wort Cave. Das kann man sehr gut verwenden. Und dann gibt es ein ganz tolles Wort, das heißt Pullewacke. Pullewacke ist das Wort für Ente, aber das sagt man nur zu Kindern. Also es gibt natürlich das Wort Ent für Ente, das ist das ganz normale Wort. Und dann gibt es aus irgendeinem Grund in einem Kinderregister noch das Wort Pullewacke. Und das finde ich einfach ganz entzückend.
Auf dem Dorf, ein Bringebel wird, aber wenn man ehrlich ist, eigentlich eher gar nicht gesprochen. Wenn, dann Plattdeutsch, aber man muss auch gar nicht viele Worte machen.
Ja, ich habe das gar nicht so thematisiert. Ich weiß auch nicht, ob die Leute so wortkarg sind. Ich bin einfach nicht so die begeisterte Dialogschreiberin, weil ich das Gefühl habe, dass jedenfalls die Figuren, die ich beschreibe, nicht so besonders viel sprechen. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt glaube, dass die Leute auf dem Dorf wortkarger wären als in der Stadt. Das glaube ich gar nicht. Meine Figuren sind wohl eher so ein bisschen wortkarg. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin es ja eigentlich nicht. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich nicht so gern Dialoge schreibe.
Sie mögen wortkarg sein, Sie wissen umgekehrt aber sehr viel übereinander. Das beschreiben Sie auch ganz besonders. Mhm. Das Paar Kröger, Sönke und Ella, die besitzen den Gasthof, den Dorfkrug in dem kleinen Dorf Brinkebüll und haben dort alles erlebt. Jede Hochzeit, jedes Begräbnis, jede Konfirmation wurde gefeiert. Also die Dorfgemeinschaft, die gibt es schon, auch in diesem Brinkebüll.
Mhm. Die gibt es und die ist auch sehr wichtig. Und ich wollte unbedingt diesen Gasthof als Erzählort, weil ich finde, dass der Gasthof natürlich das Herz dieses Dorfes ist. Alles dort passiert, nicht nur die ganzen Feste, auch die Versammlungen, die Gemeindeversammlung, auch die ganzen Versammlungen für die Flurbereinigung zum Beispiel. Alles findet statt in diesem Gasthof. Und ich wollte eine Figur, nämlich diesen Ingvar Feddersen, haben, die auf der einen Seite alles mitbekommt, aber nicht ganz dazugehört. Und er hat ja immer tatsächlich diesen Tresen zwischen sich und dem Rest der Welt. Das heißt, er beobachtet alles, kann alles sehen von seiner Warte aus, aber er gehört nicht dazu. Und das ist die ideale Beobachterperspektive, finde ich.
Mhm. Ingvar Feddersen ist der Sohn von Marit Feddersen, jener Frau, die den Weltuntergang ankündigt. Mhm. Und an ihm zeigt sich auch noch etwas anderes, dass man im Dorf zwar sehr viel über alle weiß, meistens aber mit den entscheidenden Menschen dann gar nicht darüber spricht. Man kann auch schweigen, man kann Geheimnisse auch zumindest unter sich bewahren.
Ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis jedes Dorflebens, dass man unterscheidet zwischen den Dingen, die man sagt und den Dingen, die man nicht sagt und trotzdem weiß oder vielleicht auch nur so halb weiß oder ahnt. Also da gibt es eine große Übergangszone zwischen Wissen und Nichtwissen. Dazwischen ist eine Menge Luft. Und ich glaube, dass das in vielen Dörfern so ist, dass dieser Raum zwischen Wissen und Nichtwissen, dass da alles Mögliche durch die Gegend schwebt an Informationen oder an Fragen, die man vielleicht lieber nicht stellt oder die man vielleicht auch nur stellt, wenn man ein bisschen getrunken hat oder die man auch wieder vergisst, wenn man nüchtern ist oder auch vergessen will. Also dieses Unausgesprochene und ein bisschen in der Schwebe lassen, das scheint mir für ein Dorf tatsächlich ganz wichtig zu sein.
Dass man auch über viele, viele dunkle Geheimnisse einfach hinwegschweigt, das deuten Sie in einem Kapitel auch an, dass man eigentlich schon weiß, wer seine Kinder schlägt, wer seine Frau misshandelt, wer seine Tiere quält. All das ist da, aber weil es ja eine aus dem Dorf ist, verschließt man die Augen und macht einfach weiter und tut so, als sei nichts.
Das ist ein ganz interessantes Phänomen in kleinen Dörfern, dass die Leute sich so gut kennen, dass wenn man dazugehört, dann muss man ein schweres Verbrechen begehen, um aus dieser Dorfgemeinschaft rauszufallen. Ich weiß gar nicht, wie schwer das Verbrechen sein muss. Also da muss eine Menge passieren, damit man von der Dorfgemeinschaft geächtet wird. Mir fällt kaum ein Verbrechen ein, das so schlimm sein könnte, dass man dafür wirklich mit Ausschluss und Ächtung bestraft würde. Also man kommt mit einer Menge durch, was nicht heißt, dass den Leuten das alles egal ist. Also man bekommt es mit und wenn es wirklich schlimm ist, würden Nachbarn eingreifen, denke ich. Aber es ist schon so, dass man viele Dinge auch durch Wegsehen löst oder eben nicht löst.
Nun machen Sie es ja in Ihrem Roman ähnlich wie die Dorfgemeinschaft. Man ahnt, dass es da dunkle Geheimnisse gibt. Man ahnt auch, wie bestimmte Familienverhältnisse oder wie bestimmte eben Nicht-Familienverhältnisse zusammenhängen. Aber Sie erzählen es nicht. Das heißt, es bleibt auch hier in dieser vagen Stimmung, als wäre man ein Teil des Dorfes. Man glaubt ganz viel zu wissen, aber genau weiß man es doch nicht.
Ich glaube, man kann sich ein bisschen entscheiden, ob man es wissen will oder nicht. Wenn man sucht und die Informationen deuten will, dann kann man ziemlich viel wissen und verstehen. Aber man kann auch sagen, naja, ganz sicher ist es ja auch nicht. Also es bleibt ein bisschen eine Vermutung, ja.
Das gilt ja zum Beispiel auch für die Geschichte Ingvar Feddersens. Wenn es eine Hauptfigur gibt, dann ist vermutlich er die Hauptfigur. Er zieht sich als roter Faden durch den ganzen Roman. Und wir wissen, seine Mutter ist Marit Feddersen. Wer sein Vater ist, das wissen wir eigentlich nicht ganz genau. Wir können es ahnen, aber es wird nie wirklich aufgeklärt. Und selbst Ingvar Feddersen erfährt es erst ganz spät, was eigentlich das Gerücht ist.
Genau. Und ganz sicher wird es nicht sein, Marit selbst. Sie weiß es natürlich, aber sie redet sowieso nicht so viel. Es ist wohl einer von den drei Landvermessern, aber welcher dieser drei es nun gewesen ist, das ließ sich dann nicht mehr zurückverfolgen.
Es spielte wahrscheinlich auch für Ingvar Feddersen keine Rolle, denn seine Elternrolle, das übernehmen eh andere, nämlich seine Großeltern, Ella und Sönke Kröger, die den Dorfkrug eben haben. Und er merkt erst ganz spät, dass sie nicht wirklich seine Eltern sind, aber auch dann entscheidet er ganz pragmatisch, aber das sind ja Vater und Mutter und bleiben es bis zum Ende.
Genau.
Und über Ingvar Feddersen müssen wir gleich ein bisschen mehr sprechen zunächst, aber wollen wir eine Musik hören, die für ihn ganz wichtig ist. Ja. Musik von Neil Young, Heart of Gold heißt das Lied, das Sie ausgesucht haben. Nur für Ingvar Feddersen wichtig oder auch für Sie eine wichtige Musik?
Mir geht es auch so, dass ich sehr gern Neil Young im Auto höre, wenn ich über die Geest fahre, das muss ich zugeben.
I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart.
Neil Young war das mit Heart of Gold. Sie hören den Talk hier auf NDR Info und zu Gast ist heute die Bestsellerautorin Dörte Hansen, die sich dieses Lied gewünscht hat, denn es spielt eine auch vielleicht ganz wichtige Rolle in ihrem neuen zweiten Roman Mittagsstunde, heißt er. Es ist die Musik, die Ingvar Feddersen, der Protagonist dieses Romans, immer gerne im Auto hört, obwohl, Frau Hansen, er vielleicht die Stimme gar nicht so schön findet. Er sagt, er spricht immer von dem Gewimmer, was er dann da hört in diesem Autoradio.
Ja, er sieht das schon so, dass es jetzt nicht im klassischen Sinne eine schöne Stimme ist, sondern es ist eine Stimme, die vielleicht auch ein bisschen sein Wehklagen über diese Landschaft zum Ausdruck bringt, denn er tut sich ja mit seiner Heimat auch ein bisschen schwer. Also er sieht schon, das ist jetzt hier nicht unbedingt ein Idyll. Wenn er so durchs ländliche Nordfriesland fährt, über die Geest an einem Novembertag, dann sieht er schon, oh Mann, es ist schon relativ hässlich. Ne? Und vielleicht singt ihm dann Neil Young so ein bisschen aus der Seele, aber er lässt die CD lieber im Handschuhfach verschwinden, wenn jemand mitfährt, weil er auch keine Lust mehr hat auf irgendwelche Kommentare zu seinem Musikgeschmack. Das macht er mit sich alleine aus.
Was den Musikgeschmack betrifft, haben Sie ja einiges ausgewählt in diesem Buch. Jedem Kapitel, glaube ich, ist ein Liedtitel vorangestellt. Darunter auch so schöne wie der Schneewalzer oder Titel von Udo Jürgens. Was ist denn Ihr Musikgeschmack von den ganzen?
Also ich bin komischerweise von diesen ganzen Schlagern sehr geprägt. Das war, mir scheint, in meiner ganzen Kindheit haben diese Lieder um mich herum gedudelt. Jedenfalls bin ich erstaunlich textsicher, was deutsche Schlager angeht. Ob ich das nun möchte oder nicht, manchmal ist es auch so eine Art Fluch. Also ich muss nicht unbedingt die Strophen von Mitsu, Mitsu, Mitsu alle kennen, aber man wird die nicht los. Und so ähnlich geht es Ingvar Feddersen auch. Wobei es bei ihm natürlich auch noch erklärbar ist, denn er ist im Gasthof aufgewachsen und da war diese Musikbox. Er hat also diese Sachen auch immer gehört oder auch auf den Festen. Er hat diese ganze Tanzmusik natürlich immer gehört und die ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er sie aus dem FF kennt und sein Gegengift ist dann manchmal Neil Young.
Er wird ja nicht nur die Musik nicht los, er wird auch das Dorf nicht los. Nein. Eigentlich ist er einer von denen, die es geschafft haben. Er ist in die Großstadt nach Kiel gegangen zum Studium und hat dort auch eine Professorenstelle mittlerweile oder zumindest eine Dozentenstelle. Und trotzdem fährt er immer wieder zurück in sein altes kleines Brinkebüll. Auch wenn es ihm ja ein bisschen peinlich ist, oder? Also er hat einmal seine Freunde mitgenommen und das muss eine ganz traumatische Erfahrung gewesen sein.
Ja, er hängt an diesem Brinkebüll und auch an diesem Nordfriesland. Also er wollte zwar gerne Gymnasium machen und ein Studium machen, aber er wollte auf der anderen Seite auch eigentlich nicht unbedingt das Dorf verlassen. Also er hing so zwischen diesen beiden Welten und das tut er eigentlich die ganze Zeit, während er sich jetzt zum Beispiel um seine Großeltern kümmert, immer noch. Also er ist nie ganz weggegangen, weil er auch ein treuer Dorfbewohner ist. Also er liebt dieses Dorf und hat das Gefühl, er ist Teil dieses Dorfes. Und er sieht aber natürlich auch das Dorf mit anderen Augen, wenn seine Freunde aus der Stadt mitkommen. Und er hat einmal die Freundin mit im Auto und sie kommentiert diese ganzen Sachen, wie diese Betonkübel, diese Blumenkübel aus Waschbeton oder diese Baumarkttüren aus Kunststoff, die Leute in die alten Bauernhäuser eingebaut haben. Sie sieht eben diese ganze Hässlichkeit, die er zwar eigentlich auch sieht, aber die ihn nicht mehr stört. Und das dann plötzlich zu sehen mit den Augen eines anderen, das ist für ihn dann sehr verletzend auch.
Er rächt sich dann ein bisschen mit einem Geschenkkorb zum 50. Geburtstag, ja, wo all die guten Bauernsachen drin sind.
Präsentkorb, ja. Mhm.
Mhm. Die gab es also auch in ihrem Dörfern.
Die Präsentkörbe, ja. Mir ist dann wirklich tatsächlich wieder eingefallen, dass die eine Zeit lang sehr beliebt waren, dass man sowas einfach standardmäßig verschenkte. Und dann habe ich gesehen in Husum, in dem Supermarkt, dass es die immer noch gibt. Tatsächlich, das war mir gar nicht klar. Und so geht es Ingvar Feddersen auch. Er muss sich ein bisschen an seiner Freundin rächen, weil sie eine ganz schöne Zicke ist. Und naja, sie ist ein bisschen lieblos geworden, findet er. Und dann wird sie 50 und spielt diesen Geburtstag so ein bisschen runter. Und dann sagt er, na gut, dann macht er das, was man tut. Wenn jemand 50 wird, dann schenkt er einen schönen Präsentkorb.
Sie sagen jetzt ganz selbstverständlich, es ist Ingvars Freundin. So ganz deutlich ist das ja nicht. Er lebt eigentlich doch in etwas ungeklärten Verhältnissen.
Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Er wohnt in einer Langzeit-WG. Über 25 Jahre schon. Die drei haben sich irgendwann gefunden oder diese drei sind übrig geblieben und die wohnen jetzt schon sehr lange da miteinander und in wechselnden Konstellationen, um es mal so zu sagen. Einer ist eigentlich immer ein bisschen zu viel. Das war lange Zeit gar kein Problem, aber es wird im Laufe der Zeit ein bisschen schwieriger.
Aber man hat das Gefühl, so richtig angekommen ist er in Kiel dann doch nicht, oder?
Er ist nicht so gut im Ankommen, glaube ich. Ingvar Feddersen ist jemand, der sich sehr schwer tut, bevor er mal Veränderungen zulässt. Also er hat es ganz gerne, wenn Dinge sich nicht verändern. Deswegen bleibt er auch sehr lange in dieser WG und fragt sich erst sehr spät, ob er das eigentlich noch will und ob ihm das eigentlich gefällt, ob es ihm gut geht da. Und diese Fragen kommen bei ihm immer relativ spät. Er fragt sich auch relativ spät, was er da eigentlich in Brinkebüll genau macht. Eigentlich geht er ein Jahr nach Brinkebüll und nimmt ein Sabbatjahr, um seine beiden Alten zu pflegen, denen es wirklich nicht mehr gut geht. Aber im Grunde geht er auch, weil er selbst noch was regeln muss für sich in Brinkebüll.
Die beiden Alten, das sind Sönke und Ella, die ihre Gnadenhochzeit feiern werden bald, also 70 Jahre verheiratet, also das genaue Gegenmodell zu ihm in diesen losen Verhältnissen. Mhm. Ist das vielleicht dann auch so ein bisschen, ja vielleicht nicht die bewusste Rebellion, aber die Resignation, so etwas wie die beiden, das schaffe ich ja nie.
Ja, das wollte er natürlich auch nicht. Er ist in diesem Gasthof groß geworden und hat diese ganzen Feste gesehen, diese Hochzeiten, die Silberhochzeiten, die goldenen Hochzeiten und hat auch gesehen, wie oft das eben kein reines Freudenfest war. Silberhochzeiten, wo die Leute aneinander vorbeigucken, wenn sie ihren Ehrentanz tanzen und so weiter. Genau das wollte er eigentlich nicht. Er wollte was ganz anderes. Aber so richtig weiß er eben auch nicht, was er gesucht hat. Und er wollte erstmal nur weg aus Brinkebüll und alles anders machen, aber er ist sozusagen erst abgesprungen, aber nicht so richtig gelandet.
Es gibt eine Szene relativ zu Beginn, wo sie eine weitere Studentin vom Dorf beschreiben, Sünje, die sich hineinschleicht und die eben so etwas, wie sie schreiben, eindeutig Wiedererkennbares hat. Dorfkinder erkennen einander. Was macht das aus?
Es fängt schon mit den Namen an. Also die beiden erkennen sich in ihren Namen. Es ist einfach, glaube ich, Sünje Petersen und Ingvar Feddersen. Wenn man das hört, dann weiß man übereinander schon eine ganze Menge. Man kann sich sehr weit einkreisen, was den Herkunftsort angeht. Man kann sich vorstellen, wie der Hintergrund ist, dass das Eltern sind, die entweder Handwerker oder Bauern sind. Dass man auch in diesem Kartoffelruder gesessen hat, diesem Landbus, der die Kinder zum Gymnasium gefahren hat, mit seiner Kapuze auf dem Kopf, dass man sehr leise in der Mittagsstunde gegessen hat, um die Eltern nicht zu wecken. Also ganz vieles weiß man. Das sind so Namen wie Schlüssellöcher. und durch die guckt man durch und denkt, ach ja, ich sehe dich.
Und Kiel spielt, wenn man ehrlich ist, auch keine besonders große Rolle in dem Buch. Es ist zwar der Ort, wo Ingvar Feddersen in seiner WG lebt, aber entscheidend ist doch das Dorf Brinkebüll, wo er hin zurückkehrt. Und da gibt es, Sie haben es gerade gesagt, diese Mittagsstunde, in der man leise ist. Das kennt man als Städter vermutlich gar nicht. Was passiert da? Passiert da überhaupt etwas in dieser Mittagsstunde?
Eigentlich natürlich nicht. Eigentlich ruht das Dorf und es ist dieser alte bäuerliche Rhythmus, den das Dorf hat. In der Mittagszeit war einfach Ruhe. Man stand sehr, sehr früh auf zum Melken und dann war man mittags eben auch sehr müde. Dann ist 2 Stunden lang wirklich Ruhe verordnet worden. Und das kennen in meiner Generation alle, dieses Phänomen. Wenn du deine Eltern in der Mittagsstunde wächst, dann geht es dir nicht gut. Also selbst die freundlichsten Eltern konnten da sehr unentspannt werden, wenn man sie weckt in der Mittagsstunde. Und ich wollte diese Mittagsstunde für mein Buch haben als eine Zeit, in der offiziell gar nichts passiert, aber inoffiziell eine ganze Menge. Denn wenn man mal nicht gesehen werden will in einem Dorf, wo einen immer alle sehen, dann muss man die Mittagsstunde abwarten. Wenn man in ein Haus schleichen will, wo man vielleicht nichts verloren hat oder wenn man Dinge tun will, die keiner unbedingt sehen soll, dann ist es ganz schlau, wenn man das in der Mittagsstunde macht.
Also die wichtigsten, die entscheidendsten Dinge sind alle in der Mittagsstunde passiert, kann man das so sagen?
In diesem Roman ist es so, ja.
Gibt es das heute noch in einer Zeit, die ja doch immer schneller und lauter wird, wo man ununterbrochen erreichbar sein soll, wo man ja auch um 20 Uhr mittlerweile abends anruft, was früher auch verboten war, weil dort jeder vom Fernseher saß. Genau. Gibt es diese Mittagsstunde noch?
Es gibt die noch in meinem Kopf. Also ich kann bis heute ganz schlecht irgendwo anrufen zwischen 12 und 2 oder geschweige denn irgendwo klingeln. Das mache ich nicht. Und ich merke das bei einigen kleinen Läden zum Beispiel auch noch bei uns jetzt in Nordfriesland, dass es immer noch die Mittagsstunde gibt. Sogar die Sparkasse, glaube ich, macht immer noch zwischen 12 und 2 Mittagspause, also Mittagsstunde. Und die Älteren machen das auch noch. Die legen sich auch immer noch mal ein bisschen aufs Sofa, lesen die Zeitung, dämmern so ein bisschen weg und dann steht man wieder auf, trinkt einen Kaffee und dann geht man in die zweite Tageshälfte. Also das scheint immer noch so der alte Rhythmus zu sein, aber nicht mehr so stark, wie es früher war.
Das ist ja etwas, was sich viele wünschen, wenn sie aufs Land ziehen. Und 2014 zogen erstmals wieder mehr Menschen von der Stadt auf das Land. Natürlich auch aus finanziellen Gründen, gerade wenn man sich Hamburg und die Mieten anschaut, aber eben auch wegen dieser Sehnsucht nach Ruhe, nach einem etwas gemächlicheren Lebensrhythmus. Aber so ruhig ist es doch gar nicht auf dem Dorf, oder?
Nein, das ist, glaube ich, eins dieser großen Missverständnisse, dass es ruhig sei auf dem Dorf. Ist es natürlich nicht. Ist es auch nie gewesen. So ein Dorf hatte natürlich eine große Lärmkulisse. Da waren auch die Traktoren, da war das Vieh, man brüllte das Vieh von den Weiden. Also man hat, es war sehr viel belebter oder lauter, als sich das Leute in der Stadt immer so vorstellen. Also das ruhige, stille Landleben ist ja auch ein totes Landleben. Da, wo eben niemand mehr ackert und auf den Feldern ist, da ist es vielleicht dann wirklich still. Aber so ein richtiges, lebendiges Dorf, das muss laut sein.
Bezeichnenderweise beschreiben Sie das Verschwinden der alten Dorfkultur auch dadurch, dass Geräusche verschwinden. Es wird immer weniger, die Störche kommen nicht mehr, irgendwann rauscht es nicht mehr in den Blättern der alten Ulmen, weil sie gefällt sind. Also die Geräusche spielen auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Wandel.
Ja, für mich ist das ganz wichtig. Also ich habe mir lange überlegt, wie sich dieses Verschwinden eigentlich ausdrückt oder was einem da wirklich fehlt. Und das sind ganz viele Dinge. Das sind natürlich Geräusche, sind auch Gerüche oder es sind bestimmte Bilder oder ja, Dinge, die man nicht mehr sieht. Ob das jetzt alte Heuwagen sind, die man nicht mehr sieht. Oder man sieht ja auch nur noch ganz wenig Vieh auf den Wiesen zum Beispiel. Da ist ja kaum noch was, weil die meisten Rinder im Stall bleiben heutzutage. Also da ist schon vieles, was fehlt. Und ich musste das in meinem Buch so übersetzen, dass man es nachvollziehen kann, was ist dann an Brinkebüll verloren gegangen. Und diese Geräusche spielen eine wichtige Rolle. Das Hämmern aus der Werkstatt zum Beispiel oder dieses Geräusch, das die Milchkannen machten und so, die gibt es einfach nicht mehr. Und das Klappern von Marits Holzsandalen irgendwann auch nicht mehr.
Und das Knattern des alten Mofas von Hanni Thomsen, ja. Das ist eine ganz interessante Figur, denn man weiß eigentlich gar nicht, was er macht. Er fährt die meiste Zeit betrunken auf seinem Mofa herum und ist trotzdem aber ein Mitglied der Dorfgemeinschaft. Das zeichnet so eine Dorfgemeinschaft auch aus?
Ich glaube ja, man fällt da nicht so leicht raus. Man dreht natürlich immer so ein bisschen mit den Augen, wenn Hanni Thomsen kommt, weil er immer angeschickert ist, weil er immer ein bisschen viel erzählt oder er hört dann immer dieselbe Musik in der Musikbox und dann fängt er an zu weinen, wenn Freddie Quinn singt und so weiter. Also er ist ein bisschen ein Außenseiter, aber er fällt nicht ganz raus und das glaube, ich war früher vielleicht noch ein bisschen mehr so als heute, dass man die Leute einfach so nahm, wie sie waren. Auch eine Figur wie Marit Feddersen, die würde heute eine Diagnose bekommen und eine Therapie wahrscheinlich. Sie wäre in irgendeiner Einrichtung und würde da betreut. Und in dem Dorf, in dem sie jetzt lebt, in Brinkebühl, da darf sie durch die Gegend klappern und sagt, ach Gott, ja, jetzt kommt schon wieder der Untergang. Ja, gut, na, Marit, ist wieder Weltuntergang. Man nimmt es halt so hin.
Auch was das Alter betrifft, denn Sönke und Ella sind ja beide oder gehen beide auf die 90 zu, sind über 90, Sönke zumindest, und arbeiten trotzdem immer noch. Sie sind einfach das Krögerpaar, so gut sie es denn noch können.
Jedenfalls das, was er unter Arbeiten versteht. Er steht einfach immer noch hinter seinem Tresen, er hört nicht auf damit. Und sie sitzt daneben. Also die beiden haben nie was anderes gemacht als ihren Gasthof. Ja, sie hatten vorher auch noch Landwirtschaft, das lohnte sich dann irgendwann nicht mehr, aber die verteidigen da so ein bisschen ihre letzte Bastion, denn diesen Dorfkrug, den gibt es ja noch, auch wenn er eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird und nur noch so ein paar Touristen da manchmal reinstolpern, wenn sie eine Fahrradtour machen oder der alte Kumpel von Sönke Feddersen nochmal kommt regelmäßig auf sein Bier. Ansonsten ist er ja eigentlich auch nicht mehr so richtig am Leben, dieser Gasthof, aber Sönke weigert sich einfach aufzuhören.
Und es kommen ja neue Geräusche dazu. Es gibt jetzt die LKWs, die mit hoher Geschwindigkeit über die geteerte Landstraße fahren. Es gibt Square Dance oder Line Dance Musik, die Cowboys, genau. Die Brinkebühl Buffalos heißen sie, glaube ich, ja, die sich dann tatsächlich im Dorfkrug treffen. Also das Dorf verschließt sich ja nicht vor Neuerungen, aber Zugezogene haben es trotzdem schwer.
Sie müssen sich einfach an die Regeln halten, dann haben sie es gar nicht so schwer. Das sortieren die Brinkebühler relativ schnell. Also sie teilen die Leute immer in zwei Kategorien ein. Die eine Kategorie ist Secht Moin und die andere ist Secht Kein Moin. Und Secht Kein Moin, die Sorte, die kriegt ein oder zwei Chancen noch mal zu grüßen. Und wer das dann immer noch nicht tut, also wer einem auf der Dorfstraße entgegenkommt und nicht grüßt, der hat es schwer.
Wer es aber auch schafft, das ist ein Junge mit einem, finde ich, ganz furchtbaren Namen, Karl Fiedel Baumann.
So Fidel, heißt, Fidel.
Karl Fidel nach Fidel Castro, genau, natürlich, genau. Und nach Karl Liebknecht. Der zieht mit seiner Familie oder mit seiner, ja, ob es seine Familie ist, so genau weiß man das eigentlich auch gar nicht, in die alte Mühle im Dorf. Das heißt, die Städter kommen tatsächlich und sind eine Art Hippie-Gesellschaft, die die Mühle bunt streicht, die Mutter badet nackt draußen in der Blechwanne, um dieses Dorfidyll zu feiern. So sieht das also aus, wenn Städter sich die Dorfsehnsucht erfüllen.
Also es gab in den 1970er Jahren eine ganze Welle von Künstlern, also Musiker, Künstler und so weiter, die nach Nordfriesland zogen. Damals waren die Häuser da sehr günstig. Die kauften dann wirklich so einen Resthof, Knukiesewetter, der den Fräsenhof da kauft und so weiter. Die zogen aufs Land und wollten da irgendwas finden, was sie in der Stadt verloren glaubten. Und die zogen dann wirklich in Mühlen, die sich nicht mehr drehten, Schulen, wo kein Unterricht mehr stattfand. Alles, was die Dorfbewohner aufgegeben hatten, das war dann plötzlich attraktiv für die Leute aus der Stadt. Die alten Sachen, die alten Möbel, ganze alte Kram, den die Dorfbewohner loswerden wollten. Das zog die Leute aus der Stadt magisch an. Das war so ein Missverständnis. Die Leute aus dem Dorf, die wollten unbedingt modern sein und ein bisschen städtischer werden. Und die Leute aus der Stadt suchten das Landidyll. Das konnte auf die Dauer nicht so ganz gut funktionieren. Aber eigentlich haben sie sich gut arrangiert miteinander. Also es gab keine großen Schwierigkeiten, glaube ich. Man hat sich auch gelassen. Also man hat sich das angeguckt und so, okay, wir hatten auch so einen Komponisten im Dorf aus Berlin. Ja, der verstand sich, glaube ich, ganz gut mit den Dorfbewohnern, ohne dass er jetzt wirklich dazugehörte, aber es war in Ordnung.
Und als Karl Fidel dann eben auch Widerworte geben kann und bei den ganzen Spielen im Dorf mitmacht, ist er dann auch relativ schnell akzeptiert.
Ja, er hat ja einen guten Hintergrund. Er ist durch seinen Kinderladen Bella Ciao in Kreuzberg ganz gut auf das harte Leben auf der Straße vorbereitet und das hilft ihm in Brinkebühl.
Dieses Aufeinanderprallen zwischen Stadt und Land, das war ja auch schon Thema in Altes Land. Ja. Dort gibt es auch Anne aus Ottensen, die glaubt, im alten Land doch jetzt diese dörfliche Idylle wiederzufinden. Nun haben sie erst zwei Romane geschrieben, aber könnte man sagen, das ist ein Thema, was sie tatsächlich auch umtreibt, wo sie vielleicht auch noch mehr zu schreiben wollen werden, weil es noch nicht abgearbeitet ist?
Ja, das muss ich mal ausprobieren, ob es jetzt damit abgearbeitet ist. Ich weiß es noch gar nicht, ob das jetzt mein ewiges Thema sein wird. Es könnte sein, aber im Moment könnte ich überhaupt nicht sagen, ob das nächste Buch wieder dieses Thema haben könnte. Ich weiß zu wenig darüber, was ich als nächstes mache tatsächlich.
Was ja auch ein Segen sein kann, denn dann steht das Monster noch nicht bereit. Das heißt, die Köpfe des Drachen sind genau, noch nicht wieder nachgewachsen.
Genau, noch muss ich nicht wieder in die Schlacht. Jetzt ist es erstmal das zweite raus und ja, ist jetzt auf dem Weg. Und das schubse ich jetzt noch so ein bisschen an Und dann mal gucken, ob da noch was wächst. Ich kann mir vorstellen, dass es dann doch wieder ein norddeutscher Stoff wird. Bin noch am Überlegen, ob das ein Makel ist oder ob das vielleicht einfach meine Handschrift ist. Das weiß ich nicht.
Sie haben zumindest schon den Titel bekommen, eine Heimatschriftstellerin zu sein. Mhm. Ist das ein Titel, mit dem Sie sich anfreunden können?
Jein. Ich finde den Begriff Heimat im Moment gerade wieder ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es einfach eher Herkunft. Also ich beschreibe vielleicht eher Herkunft und die Emanzipation von der eigenen Herkunft. Vielleicht ist es das.
Ist es eine, bei Ihnen natürlich eine typisch norddeutsche Herkunft, aber Ihr Buch war ja nicht nur in Norddeutschland erfolgreich, nein, sondern in ganz Deutschland. Also muss es doch mehr sein, was Sie da treffen im Ton.
Ja, offenbar ist es so. Ich habe ja auch festgestellt, dass viele Leute in Bayern, altes Land, gern gelesen haben, sogar in Österreich und in der Schweiz. Es ist ja auch in 10 Sprachen übersetzt. Also irgendwas haben Leute im Ausland dann auch daran gefunden. Deswegen ist es nicht unbedingt nur ein norddeutscher Roman, glaube ich. Und das ist Mittagsstunde wahrscheinlich auch nicht. Ich versuche ja schon, Dinge zu beschreiben, die man vielleicht überall kennt. Das Verschwinden der Dörfer, so wie ich das jetzt in Mittagsstunde beschreibe, ist ja ein Phänomen, das wir mindestens in ganz Europa auch beobachten können.
Und auch die Charaktere, die Sie beschreiben, sprechen zwar norddeutsches Blatt, aber doch scheinen es ja Charaktere zu sein, in denen jeder irgendjemanden wiedererkennen kann, oder?
Ich kann mir das vorstellen. Das, was mich immer interessiert, ist ja zu gucken, wie werden die Menschen so, wie sie sind. Also das zurückzuverfolgen, was einen Menschen prägt oder formt oder auch verformt. Und das ist vielleicht universell.
Das ist etwas, was mich ganz besonders beeindruckt hat an Ihren Büchern, an dem ersten Altes Land, genauso wie jetzt auch, wie liebevoll Sie mit Ihren Figuren umgehen. Dass man merkt, selbst wenn es eigentlich gar keine besonders wichtige Figur ist auf den ersten Blick, über Hanni Thomsen haben wir gesprochen, aber ob das nun der Bäcker Beusen ist, der davon träumt, Konditor zu sein und stattdessen nur kleine Kindchen durchmachen kann, also friesische Brotspezialitäten, oder ob es eben Gönke Beusen die Tochter ist, ob es Dora Koopmann die Kaufmannsfrau ist. Alle diese Figuren erwecken Sie so liebevoll zum Leben, dass man denkt, ja, da haben Sie wirklich ganz besonders viel Arbeit reingesteckt.
Das stimmt. Das ist viel Arbeit. Auf der anderen Seite machen die Figuren es mir ab einem bestimmten Punkt auch leicht, weil sie scheinen dann die Führung zu übernehmen. Ich entwickle eine Figur und ich denke mir aus, wie sie sein könnte oder in bestimmten Situationen reagieren könnte und wie sie so geworden sein könnte. Und dann ab einem bestimmten Punkt sagt mir eine Figur dann, danke, und jetzt finde ich den Weg allein. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Und den erlebe ich mit meinen Figuren fast immer. Also man muss natürlich aufpassen, wenn man zu seinen Figuren zu lieb ist, dann wird man irgendwann kitschig oder sentimental. Das ist das, was ich immer zu vermeiden versuche. Aber es gelingt mir trotzdem nicht, brutal, sagen wir mal, eine meiner Figuren ins Messer laufen zu lassen. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber ich fange ja auch erst an.
Weil Sie lieb mit Ihnen jetzt ja nicht unbedingt immer umgehen. Die müssen schon einiges erleiden,
ja,
Ihre Figuren.
Mhm.
Aber man hat das Gefühl, Sie behalten trotz allem Ihre Würde bis zum Schluss.
Ich will niemanden vorführen oder ich will hier mit niemandem abrechnen. Das ist überhaupt nicht mein Gedanke beim Schreiben.
Und da müssen wir doch nochmal auf die Familie Feddersen zu sprechen kommen, auf Ingvar und seine Großeltern, auf Sönke und Ella. Das ist ja zunächst einmal Sönke und Ella. Eigentlich auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, eine sehr unwahrscheinliche Liebesgeschichte, aber doch eine sehr schöne, dass man am Ende merkt, die beiden haben sich vielleicht nie so richtig geliebt, aber sie sind einfach zusammengewachsen durch dieses lange Leben.
Ja, genau. Und das kann man ja ganz oft nicht mehr sagen. Ich weiß, es gibt bei uns in der Tageszeitung, früher war das häufiger, jetzt gibt es es nur noch selten, dass man so Anzeigen hat oder kleine Artikel tatsächlich über die Leute, wenn sie Diamantenhochzeit haben, eiserne Hochzeit, Gnadenhochzeit habe ich tatsächlich noch selten gesehen, dass jemand das erlebt. Und ich habe mich dann immer gefragt, wenn ich diese Fotos gesehen habe, was war das für ein Leben? Am Ende scheint es immer alles so friedlich zu sein und man ist dann froh, dass man einander hat. Aber da gab es ganz sicherlich auch andere Zeiten. Und das ist immer die Frage, hätte man dann überhaupt gehen können, hätte man gehen wollen? Und es sieht am Ende immer so harmonisch aus, aber letztlich wissen wir ganz wenig über diese Paare. Und das hat mich immer mal gereizt, hinter die Fassade so eines alten Paares zu gucken.
Und da gibt es eine ganz wunderschön komische Szene, als eine Volontärin einer Zeitung kommt, um über dieses Paar zu schreiben, mit genau diesen Vorstellungen. Die beiden müssen sich ja geliebt haben und ich erzähle jetzt die Geschichte einer 70 Jahre währenden großen Liebe und es kommt alles ganz anders.
Ja, und da konnte ich tatsächlich ein bisschen aus meiner Reporterin-Erfahrung schöpfen. Ich hatte mal ein sehr interessantes Interview mit einem Paar, das 50 Jahre verheiratet war und ich habe gefragt, was mögen Sie an Ihrem Mann? Was ist Ihnen an Ihrem Mann immer wichtig gewesen? Und dann hat sie sehr lange überlegt, ein bisschen beunruhigend lange überlegt. Und dann sagte sie, ja, er raucht nicht, er trinkt nicht, er geht nicht bei anderen Frauen. Und das war's. Das war die Antwort auf die Frage, was verbindet sie mit ihrem Mann seit 50 Jahren? Und das hat mich doch nachhaltig beeindruckt, dieses Interview.
Was ja doch eine ganze Menge ist, aber ja, manchmal auch,
oder? Ja, das ist wirklich mehr als nichts.
Vermissen Sie das manchmal noch, diese Journalistentätigkeit? Sie haben ja 2012 Ihre feste Anstellung beim Norddeutschen Rundfunk gekündigt, um Schriftstellerin zu werden. Denken Sie manchmal dran zurück, dass es manchmal auch schöner war, nicht die zu sein, die gefragt wird, sondern die die Fragen stellen darf?
Ich habe das so gerne gemacht tatsächlich. Also Reporterin sein ist nach Schriftstellerin sein das der schönste Beruf, glaube ich.
Aber ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt haben Sie den schönsten Beruf gefunden, den wirklichen.
Mal gucken, ne? Wenn mir jetzt noch was einfällt für ein drittes oder viertes Buch, mal sehen. Und wenn nicht, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich wieder für den NDR zum Beispiel Reportagen machen darf.
Eine letzte Frage möchte ich gerne noch stellen. Ihr Leben hat sich ja vermutlich sehr verändert, auch nach diesem ersten Erfolgsroman, wahrscheinlich auch mehr, als Sie gedacht hätten. Oder würden Sie sagen, eigentlich ist es doch noch wie früher, nur dass ich jetzt schreibe?
Also es ist natürlich ein bisschen anders, aber ich werde immer noch nicht in der Kasse vorgelassen zum Beispiel. Ich kriege auch immer noch nicht irgendwelche Designer-Klamotten geschickt, die ich anziehen soll, weil ich jetzt Bestseller-Autorin bin und so. Also im Alltag spielt das wirklich überhaupt keine Rolle. Ich sitze in meinem Büro und schreibe, das habe ich eigentlich immer getan. Nur war ich zwischendurch öfter unterwegs auf Reportage, jetzt bin ich zu Lesungen unterwegs. Ich finde eigentlich, dass sich mein Leben gar nicht so sehr verändert hat. Also mein Alltag ist eigentlich der, der immer war. Ich sitze und schreibe.
Aber es gibt ein Büro. Sie sitzen nicht zu Hause.
Das ist das Neue und das ist richtig gut, dass ich jetzt ein Büro habe, in dem ich, denn Bücher schreiben ist doch anders als fürs Radio schreiben, denn man ist mehr versunken und man lebt mehr mit den Figuren seines Buches und man wird so eine Art Gespenst und das ist für die Familie nicht immer so toll und das ist fürs Gespenst auch nicht toll, wenn es dann immer auf die Familie trifft und mein Plan ist jetzt, dass dieses Gespenst dann im Büro bleibt und ich komme nach Hause.
Aber das Gespenst darf wiederkommen. Also Sie schreiben nach wie vor gern.
Ich hoffe, dass es wiederkommt. Ja, man weiß es nicht genau, aber ich hoffe das.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.